Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zwei spannende Trainings in Australien haben wir erlebt mit vielen Abflügen. Die Fahrer tun sich schwer. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Ralf, wir treffen uns jetzt hier mal um 8.50 Uhr deutscher Zeit. Mal eine ganz andere Uhrzeit als zuletzt in Katar. Ja, am Ende war Fernando Alonso der schnellste im zweiten Training kumuliert. Mit dem ersten Training war Verstappen heute auf Rang 1. Wie war dein Eindruck heute vom Freitag?
Ja, dass das zweite Training natürlich ein Kompromiss war für alle, weil es ja angefangen hat zu regnen. Und dann werden die ganzen Programme umgeschmissen, die man eigentlich fahren wollte. Deshalb muss man die Alonso-Bestzeit mit Vorsicht genießen. Entscheidend war für mich das erste Training, wo man wieder gemerkt hat, dass wie schnell Verstappen auf Zeiten kommt, auch fast eine halbe Sekunde schneller als der Rest, obwohl er wie immer rumgemosert hat mit dem Auto, Schaltung ging wieder nicht, Setup hat nicht gestimmt mit dem Bremsenproblem und trotzdem wieder eine halbe Sekunde schneller. Das kennen wir ja, aber er scheint wieder fit zu sein körperlich. Das kommt jetzt noch erschwerend für alle anderen dazu. Also für mich hat sich das Ranking jetzt nicht groß geändert, wie wir es ja gestern schon angedeutet haben. Helmut Marko hat im Fernsehen offiziell gesagt, Alonso wäre ganz schön schnell gewesen, der härteste Gegner. Daraufhin habe ich ihn angerufen und gemeint, meinst du das ernst? Er meinte, ja, aber auch nicht so ernst, aber im Fernsehen muss man ja ein bisschen Spannung machen. Also mit anderen Worten, Alonso ist für Red Bull klar die Nummer 2, aber richtig Angst haben sie jetzt auch nicht.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/formel1insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung.
Ja, insgesamt war er auf Verstappen mal neben der Strecke, hat sich auch einmal gedreht. Könnte das vielleicht auch so ein Faktor am Wochenende werden, wenn dann nochmal der Regen kommen sollte? Ich meine, könnte auch viele Safety-Car-Phasen geben, wenn das auch Sonntag regnen sollte, wonach es aktuell nicht aussieht. Könnte da irgendwie dann ein bisschen Spannung aufkommen?
Ja gut, in Australien kann man sich auch drehen, weil die Strecke grün ist. Grün heißt, das ist ja, der Albert Park ist ja eine Strecke, der wird ja sonst gar nicht von Autos befahren, sondern maximal von Fahrrädern und nur zum Teil von Autos. Das heißt, die kommen dahin, die Formel 1 kommt dahin und der Asphalt ist total glatt, kann man sagen, rutschig. Das braucht dann eine Zeit, damit der Grip auf die Strecke kommt. Das heißt, da sind schon Dreher sowieso schon mal vorprogrammiert, weil die Strecke halt noch so rutschig ist. Und ja, das gehört ja auch dazu, dass man, wenn man das Limit mit dem Auto finden muss, zu den jeweiligen Streckenbedingungen, dass man sich halt auch mal drehen kann. Ich glaube, Fahrer wie Verstappen machen das ganz selten in entscheidenden Momenten, sondern halt in freien Trainings kann das auch denen mal passieren. Auch in Hamilton war heute im Regen kurz mal am Abfliegen, weil die ja auch diese Autos bändigen müssen und das Limit jetzt mit Intermediate in dem Fall und nasser Strecke einfach finden müssen. Dafür sind die da, dafür sind die gut und das ist jetzt kein großes Thema, würde ich sagen. Und ob es regnet oder nicht, ja, wird man sehen. Also wenn es in Australien regnet, dann ist es immer schlimm. Das habe ich schon ein paar Mal selbst erlebt. Und es gab auch Rennen in Adelaide, die mussten nach 14 Runden abgebrochen werden, weil das war kein Regen mehr, das war Sintflut, da ging gar nichts.
Ja, schauen wir mal, wie das die nächsten Tage wird. Max Verstappen hatte sich auch heute wieder mal über das Schalten beklagt. Das hatten wir jetzt aber auch schon in Bahrain und Saudi-Arabien. Kann das sein, dass da auch wieder die Technik am Wochenende eine Rolle spielen könnte? Das haben sie ja scheinbar über die drei Rennen in den Griff
gekriegt. Technik kann immer eine Rolle spielen. Das heißt, Du musst ja erst ein Rennen zu Ende fahren, damit du überhaupt Punkte kriegen kannst. Also das ist das Einzige, was Red Bull wirklich im Moment stoppen kann, dass vielleicht wirklich mal was am Auto ist. Bisher war es nicht der Fall, außer die Motzereien von Max und die Probleme mit der Antriebswelle im Qualifying. Aber im Rennen haben sie ja wieder einen Doppelsieg rausgefahren. Also ich bin da vorsichtig, ob man jetzt schon den Red Bull als Auto bezeichnen kann, das vielleicht mehr Probleme hat in der Zuverlässigkeit wie andere. Das glaube ich noch nicht. Und das Verstappen-Mod, das kennt man ja. Wir haben jetzt ein Interview mit Franz Tost gehabt, der so sinngemäß sagt, Fahrer, die nicht motzen, die keinen Druck aufs Team machen, die immer zufrieden sind, die kann man gleich vergessen. Verstappen ist halt einer, der fordert und wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch gleich. Ob ein anderer Fahrer, der vielleicht nicht so ehrgeizig, nicht so fokussiert ist, das behaupte ich jetzt mal, über Funk, über die gleichen Getriebeprobleme motzen würde, weiß ich nicht.
Ja, das würde ich auch an dieser Stelle mal bezweifeln. Ja, dann kommen wir mal zu Lewis Hamilton oder beziehungsweise zu Mercedes. Da sah es im ersten Training zumindest noch ein bisschen besser aus. Da waren es auch 4 Zehntel dran an Verstappen. Im zweiten Training sah es wieder anders aus. Genauso hat es dann eigentlich auch im Interview danach gesagt, dass er sich im ersten Training ein bisschen wohler gefühlt hat. Aber eigentlich hat man keine großen Fortschritte gemacht und die Änderungen haben sich nicht wirklich bemerkbar gemacht. Ja, da geht es jetzt nicht mal voran, bis das neue Konzept vorgestellt wird, oder?
Ja, auch diese künstliche Spannung von Fernsehsendern, Sascha Roos, ah, Ferrari könnte. Also nochmal, ich finde, man sollte den Wald betrachten, nicht die einzelnen Bäume rausholen. Ein Auto, das gut ist, ist überall gut. Mal ein bisschen mehr gut und mal ein bisschen weniger gut. Warum soll Mercedes mit dem Konzept, dass sie ja jetzt eigentlich schon in die Tonne getreten haben und ein Auto bauen mit einer ganz neuen Aerodynamik und Balancephilosophie, warum soll der in Melbourne jetzt plötzlich besser sein? Da geht es um Nuancen. Nochmal, ich glaube, es geht bei Ferrari und bei Mercedes darum, die Nummer 3 im Moment zu sein. Und so nah wie möglich an Aston Martin und Alonso ranzukommen. Das ist der Gegner. Also, mit viel Glück kannst du immer Rennen gewinnen. Das kann sogar ein Hülkenberg mit viel Glück. Aber realistisch geht es bei Mercedes nur darum, jetzt versuchen mit dem Auto, das man selbst schon in die Tonne getreten hat, praktisch, bis Imola irgendwie so viele Punkte wie möglich rauszufahren, so konkurrenzfähig wie möglich zu sein. Weil ich glaube, in Imola wird das Rennen sein, wo sie mit ihrem neuen Konzept auftreten werden. Das macht irgendwie Sinn und das ist logisch, dass sie die Europasaison nutzen, um damit zu kommen. Und dann wird man sehen, wie lange sie brauchen, um zu wissen, ob das Konzept überhaupt besser ist und funktioniert und wenn es besser ist, wie lange sie brauchen, das Optimale rauszuholen. Es wäre ein Wunder, wenn sie das gleich im ersten freien Training eine Rakete da stehen hätten. Das braucht ja auch ein bisschen Entwicklungszeit.
Ja, genau, das Auto muss man erstmal kennenlernen. Die Testfahrten hat man dann ja auch nicht, die man sonst vor der Saison hat mit einem neuen Auto. Ja, also du hast euch schon gesagt, Alonso siehst du, hast du auch gestern schon erklärt und hast das richtig prognostiziert, als zweite Kraft, oder?
Ja, absolut. Nicht nur ich sage ja Red Bull und alle anderen auch. Wie weit der zweite Kraft ist, ob er weniger Abstand zu Red Bull hat und mehr zu Ferrari und Mercedes oder weniger Abstand zu denen dahinter und viel Abstand zu Red Bull, das wird man dann morgen sehen. Aber grundsätzlich ist Alonso der wirklich ein Rennen gewinnen kann, weil er einfach dann da ist, wenn er da sein muss. Das heißt, ich traue ihm sogar zu, wenn er alles aus dem Aston Martin rausholt und Perez nicht in Bestform ist, vielleicht das Setup nicht hingeht, irgendwas, dass er dann sogar auf Augenhöhe mit Perez fahren kann. Das heißt, er bräuchte nur noch einen Ausfall von Verstappen, um dann vielleicht mal ein Rennen zu gewinnen. Er kann ja nicht hoffen, dass beide Red Bulls Probleme haben. Aber er ist für mich der erste Abstauberkandidat, der gewinnen kann, wenn die Red Bulls wirklich im Moment mal Probleme haben.
Ja, und Aston Martin hat jetzt auch neue Teile mitgebracht und die getestet. Also die sind heiß und motiviert für dieses Jahr. Da können wir auch mal gespannt sein, was da noch alles kommt. Hat ja auch Alonso schon gesagt, am Anfang der Saison, das ist so erst das halbfertige Auto, ne?
Ja, deshalb war die Zeit im zweiten Training vielleicht doch die wertvollste von allen, weil im ersten Training geht man ja hin und guckt mal, wie die neuen Teile funktionieren, die Temperatur vom Auto, alles möglich. Aber da Alonso gleich schnell beim zweiten Training, bin ich der Meinung, wundert mich jetzt nicht, weil die Teile kommen ja von ehemaligen Red Bull-Granden, die Fellows, dass das Ding was der Simulator versprochen hat, das Auto auf der Strecke auch gehalten hat. Das heißt, die machen was, entwickeln ein neues Teil und der Schuss sitzt. Das ist auch die Stärke von Red Bull immer gewesen. Und so ein bisschen Red Bull-Gehirnschmalz ist ja bei Aston Martin jetzt. Also kann schon sein, dass das sofort funktioniert hat und dass sie jetzt vielleicht ein Zehntel oder zwei Zehntel schon wieder gefunden haben und näher dran sind, beziehungsweise, wie gesagt, weiter weg von den anderen. Könnte so sein, sieht so ein bisschen aus, aber sie sind halt immer noch nicht auf Augenhöhe.
Das definitiv nicht. Dann sprechen wir mal über kurz über McLaren. Oder machen wir erstmal Ferrari. Heute im zweiten Training auf Rang 2 gewesen, aber da zeitlich wieder ein bisschen was gefehlt. Wo ordnest du die ein? Sind die vor Mercedes, hinter Mercedes? Wer ist da die dritte Kraft deiner Meinung nach?
Ja, schwierig zu sagen. Wenn man überhaupt von Spannung redet, dann ist das genau die Frage, wo steht Ferrari, wo steht Mercedes, was ich ja eben gesagt habe. Schwer zu sagen, ob sie vor oder hinter Mercedes sind. Bei den beiden ist es in der Tat so, dass da die Streckencharakteristik über Sieg und Niederlage um Platz 3 ausschlaggebend sein kann. Ich glaube, Ferrari und Mercedes sind ziemlich auf Augenhöhe. Wobei ich im Rennen den Mercedes immer noch ein bisschen stärker einschätze, weil die einfach mit dem, ich sag mal, Auto, mit dem sie nicht zufrieden sind, trotzdem immer noch mehr rausholen können, was Reifenmanagement und so weiter. Und Ferrari ist so ein bisschen immer noch die Wundertüte. Ich glaube, die wissen selbst noch nicht so genau, was das Auto kann und was es nicht kann. Die schießen so ein bisschen wie Schrotkugeln. Also, das kann mal funktionieren, kann mal nicht funktionieren, aber pff, das werden wir sehen. Dass Leclerc jetzt Zweiter war, bedeutet gar nichts. Sie waren auch im freien Training in Saudi-Arabien und in Bahrain schon mal ganz gut unterwegs. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten.
Alles klar, bleiben wir da gespannt. McLaren, heute mal Norris in beiden Sitzungen Top 10, ist auch im zweiten Training relativ viel gefahren. Ich glaube sogar von allen Piloten am meisten. Ah, nee, nicht ganz, aber 20 Runden ist er gefahren. Ja, geht's da voran oder kann man das nach den ersten zwei Sitzungen noch nicht sagen?
Nee, kann man nicht sagen, was Norris betrifft. Auch wenn es sich absurd anhört, sein Teamkollege ist ja Australier, aber er ist trotzdem noch nie in Melbourne gefahren. Und Melbourne ist halt eine schwierige Strecke für einen Rookie. Das heißt, da hat Norris schon Vorteile, also Erfahrungsvorteile gegenüber Piastri. Was McLaren betrifft, ja, wird man sehen. Sie haben ja auch gesagt, sie werden ein neues Auto bauen. Was ja eine Kapitulationserklärung ist für die Techniker, die das jetzt entwickelt haben. Es ist ja auch, James Key wurde ja auch nicht ohne Grund, ich sag mal, dem freien Arbeitsmarkt jetzt überlassen. Das heißt, da muss man auch, ich sag mal, den Zeiger auf Null stellen und versuchen, das Beste jetzt aus der Saison mit den Ressourcen, die man hat, rauszuholen. Also bei den ersten zwei Rennen waren sie eigentlich Schlusslicht, nicht vom Speed her, aber von der ganzen Performance insgesamt mit Zuverlässigkeitsproblemen. Das werden sie in Melbourne, glaube ich, nicht sein. Aber ob die jetzt aus eigener Kraft in die Punkte fahren können, schwierig zu sagen, wird man sehen. Ich bin auch nicht so ganz überzeugt davon.
Überzeugt wirst du sicherlich von Nico Hülkenberg heute gewesen sein. Platz 9 im zweiten Training hatten wir da. Deutlich mal von Magnussen, der hatte aber heute auch Probleme mit ein paar Abflügen. Ich glaube auch, aber Nico Hülkenberg war einmal neben der Strecke. Ja, wenn es nach den freien Trainings dieser Saison gehen würde, dann wäre Nico Hülkenberg deutlich vorn
Ja,
im Vergleich zu Magnussen.
und ewig grüßt das Murmeltier. Die freien Trainings waren immer, war Nico immer besser als Maxim, aber entscheidend auch im Qualifying, das muss er weiter umsetzen. Wie es dann im Rennen aussieht, das hängt dann davon ab, wie weit die beiden, falls Nico schneller ist, wegstehen voneinander. Wenn die jetzt, ich sag mal, auf Platz 11, 12, 13 oder 14 stehen, dann ist es dann entscheidend, wie man sich aus den ersten. Wie man in den ersten Runden sich irgendwie aus Zweikämpfen raushält, um nicht das Risiko zu haben, abzufliegen oder das Auto zu beschädigen. Und dann wird wohl das Reifenmanagement entscheidend sein. Und da habe ich das Gefühl gehabt, hatte Magnussen halt jetzt zumindest in Saudi-Arabien halt diesen Erfahrungsvorteil noch mit dem Team und dem Auto, das besser hinzukriegen. Das ist auch, wenn überhaupt Nico Hülkenberg einen Schwachpunkt hat, ist es halt mit dem Haas noch. Den Haas im Rennen besser kennenzulernen, mit allem drum und dran. Ansonsten macht er einen super Job, ich habe es aber auch nicht anders erwartet. Aber wie gesagt, Ball flach halten, dass er im freien Training jetzt schneller war, bedeutet jetzt noch gar nichts.
Inwieweit siehst du die Chancen auf Punkte? Also in diesen Regionen hat er sich ja wieder
Hat bis jetzt
bewegt.
geändert. Wir sind im dritten Rennen, es ist eine andere Strecke. Aber Magnussen hat ja einen Punkt gemacht in Saudi-Arabien. Wenn man analysiert, wissen wir auch warum. Er war gut dabei und hat halt am Ende den Tsunoda im Alpha Tauri praktisch, ja, der hatte stumpfe Waffen, wie Franz Tost gesagt hat. Also, die sind knapp dran, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren, brauchen aber einen Ausfall oder zwei Schwächen von Teams, die davor stehen, um es dann zu schaffen. Also ist ganz okay, aber sicher nicht.
In Australien, an Saudi-Arabien war es ja Stroll. Dann sprechen wir mal über den ehemaligen Teamkollegen von Lance Stroll. Der hat jetzt eine Pressekonferenz gegeben bei Bio Bienen Apfel, bei seinem Leidenschaftsprojekt. Sebastian Vettel natürlich. Ja, und der hat sich jetzt auch mal geäußert, aber seinen Rücktritt bereut. Wir spielen ja mal kurz was ab.
Na, ich glaube, es ist schwer zu wissen, was direkt im nächsten Jahr passiert. So geht es einem nach jedem Jahr. Aber ja, in erster Linie überwiegt natürlich die Freude darüber. Das Team kenne ich doch sehr gut aus den letzten Jahren und es freut mich, dass es so gut läuft. Dass es besser wird als letztes Jahr, glaube ich, war klar, weil das letzte Jahr ziemlich schlecht war. Also war das schon zu erahnen. Natürlich weiß man nie, was die anderen machen. Aber egal, welches Szenario jetzt auch gerade stattfindet, musste ich mir meine Gedanken machen und habe meine Entscheidung getroffen, auch unabhängig davon, wie es dieses Jahr laufen hätte können. Ich glaube, es würde einem vielleicht leichter fallen, wenn das Auto nicht so gut wäre, aber überwiegt wirklich die Freude und es freut mich auch für ihn. Ich denke, er hatte jetzt auch sehr viele Jahre in Wahrheit, wo er kein gutes Auto hatte und ja, so erlebt er vielleicht nochmal den zweiten Frühling.
Ja, Ralf, jetzt haben wir das gerade gehört. Wie siehst du das? Also die Worte von Vettel.
Ich bin der Meinung, er hat so abgeschaltet, mit seiner Familie war er irgendwie unterwegs im Wohnmobil im hohen Norden, dass er hat ja noch nicht mal was von den angeblichen Comeback-Ideen seines Teams mitgekriegt. Als bei Stroll nicht sicher war, ob er wirklich beim ersten Rennen fahren kann, soll angeblich Mike Craig überlegt haben, also der Teamchef, ihn zu fragen, ob er ihn ersetzen würde. Aber das hat er noch nicht mal mitgekriegt. Der hat gar nichts mitgekriegt. Er hat völlig abgeschaltet und so liest sich das jetzt auch und so hört sich das auch an. Und so kenne ich ihn, so habe ich mir das gedacht. Der ist zurückgetreten und wollte erstmal gar nichts mit der Formel 1 zu tun haben, die, das muss man ja auch sagen, am Ende eine Hassliebe für ihn war, nicht nur eine Liebe.
Sebastian Vettel hat sich übrigens auch zu seinem Comeback oder dem möglichen Comeback geäußert. Das hören wir uns auch nochmal
Naja, so viel Zeit ist jetzt noch nicht vergangen, aber ja, ich genieße es aktuell, einfach die Zeit zu haben, zu Hause mit den Kindern, mit der Familie und ja, mit mehr Ruhe und Zeit, mich den Dingen zu widmen. Im Moment sammle ich sehr viele Ideen und versuche hier und da ein bisschen einzutauchen und lasse mich in der Hinsicht auch noch ein bisschen treiben, bevor dann vielleicht was Konkreteres dabei rausspringt.
Ja, Ralf, kannst du dir das vorstellen, dass Vettel irgendwann nochmal zurückkommt? Vielleicht zu Audi oder sowas?
Nee, im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Dann müsste er ja wirklich jetzt irgendwie in ein Loch fallen, wie es so viele andere vor ihm getan haben, und morgens aufwachen, an die Formel 1 denken, sein momentanes Millionärsdasein einfach ätzend finden, er nahe ein Burnout bekommen, weil er nicht mehr Formel 1 fährt, das ganze Leben er scheiße findet, und das glaube ich einfach nicht. Das müsste schon passieren, dass er in ein ganz tiefes Loch fällt und zu sagen, ihm fehlt das Ganze so sehr, dass er jetzt zurückkommen muss. Ich glaube, das würde ihm nicht passieren.
Ja,
Dann müsste er
also
ja auch seine
schade.
ganzen, dann müsste er ja auch erklären, er hat ja auch aufgehört, weil er sich mehr der Familie widmen will und mehr seinen Umweltthemen, sage ich mal. Ich meine, wenn man die Welt retten will, dann muss man sie immer retten. Dann kann man nicht plötzlich die Welt sich wieder selbst überlassen und sagen, ach, ich verbrenne weiter meinen Sprit, ich fahre wieder sinnlos im Kreis, um eigentlich mag ich das nicht, aber es fehlt mir so sehr, dass ich es machen muss. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, aus deutscher Sicht natürlich schade. Immer noch eigentlich einer der
Ja,
besten, die wir
ist meine
haben.
Meinung, das heißt ja nicht, dass ich recht habe.
Ja, genau. Und es kann sich ja auch nochmal was verändern in einem Vettel. Wer weiß. Schauen wir mal in die Zukunft. Schauen wir mal, was in der Zukunft kommt, besser gesagt.
Es gibt ja jetzt den Plan, dieses unsägliche FP3, also das dritte Training, dann abzuschaffen, wenn es diese Sprintrennen gibt. Das erste Sprintrennen haben wir in Imola, jetzt gibt es den Plan. das dritte freie Training zum Qualifying fürs Sprintrennen zu machen, was ich sehr vernünftig finde. Das würde dann bedeuten, man hat freitags ein freies Training und dann das Qualifying für sonntags, also fürs Hauptrennen, und samstags kein drittes freie Training mehr, sondern das dritte freie Training soll zum Qualifying fürs Sprintrennen gemacht werden. Die Idee finde ich sehr vernünftig gut. Es ändert sich eigentlich gar nichts, was die Anzahl der Trainings betrifft, nur dass drei von vier Trainings dann offiziell sind. Und Leute wie Helmut Marko finden das auch gut. Natürlich werden sich die Teams nicht einig sein, aber ich bin ja normal für Demokratie. Aber in dem Fall sollte FIA und Liberty einfach den Teams sagen, wir machen das jetzt, weil es für die Show besser ist, weil es von den Kosten keinen großen Unterschied macht und weil wir ein unsinniges Training in ein sinnvolles umgemünzt haben.
Aber auch da deine Einschätzung. Ja, Ralf, dann danke für deine Zeit und dann sehen wir uns morgen zur Quali-Analyse wieder. Dankeschön. Ciao.
Alles klar, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.